True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Wahrscheinlich sind die Taten nur die Spitze eines Eisbergs. So steht es im Urteil gegen den Palliativarzt, der Anfang Juli 2026 wegen 15-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. 12 Frauen und 3 Männer hat der Arzt zwischen September 2021 und Juli 2024 ermordet. Das sind die Fälle, die ihm nachgewiesen wurden. In weiteren 76 Fällen wird noch ermittelt. Der Mann hatte für eine Berliner Versorgungseinrichtung für Palliativmedizin gearbeitet. Er gehörte zu einem ambulanten Pflegeteam. Der Arzt wollte offenbar ein Gefühl der Macht über Leben und Tod ausleben. Der Fall steht exemplarisch für andere. Jemand, dem man vertraut, dem man als Patientin oder Patient bzw. als Angehöriger das Leben anvertraut, tut genau das Gegenteil. Er nimmt das Leben. In Köln werden zurzeit Leichen exhumiert, weil ein Arzt im städtischen Klinikum Meerheim gemordet haben könnte. Andere Fälle sind vielen noch gut in Erinnerung, auch wenn sie schon länger zurückliegen. Wenn es um Morde im Krankenhaus oder anderen Bereichen der Pflege geht, wird die Furcht ganz konkret, selbst ein Opfer von Schwerverbrechern zu werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln, der Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger über wahre Verbrechen in Köln und Umgebung. Diese Folge ist ein bisschen anders als sonst, weil wir gleich eine Aufzeichnung aus der Kölner Comedia in der Südstadt hören werden. Zum ersten Mal gab's uns live auf einer Theaterbühne. Tatort Krankenhaus war eines unserer Themen, die wir unter eine gemeinsame Überschrift gestellt hatten, hinter der Mauer des Schweigens. Solche Mauern erschweren nicht nur Ermittlungen der Polizei, sie erschweren auch Journalisten das Arbeiten, die hinter solche Mauern schauen wollen. Das werden wir gleich hören. Im konkreten Fall eines Serienvergewaltigers in Bethel kann man sagen, dass nicht nur das Krankenhaus mauerte. Hier schien es nicht selten so, dass sich auch Ermittler hinter der Mauer verschanzten. 6 Jahre sind mittlerweile seit der Verhaftung des Täters vergangen. Im Juli 2026 ist die juristische Aufarbeitung immer noch nicht abgeschlossen. Wir haben bei True Crime Köln 2023 schon einmal über den Fall gesprochen. Insofern ist das Gespräch bei unserer ersten Live-Ausgabe auch ein fälliges Update zum Stand der Dinge. Und da geht es natürlich auch um den ganz aktuellen Fall des Krankenpflegers in Würselen, der im vergangenen Jahr verurteilt wurde. Und damit hinein in die erste Ausgabe von True Crime Köln live in der Comedia. Es war ein geradezu monströses Verbrechen, was da im vergangenen Jahr über 7 Monate vor dem Landgericht in Aachen verhandelt worden ist. Ein Krankenpfleger wurde wegen 10-fachen Mord und 27-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 hat er im Nachtdienst auf der Palliativstation des Rhein-Maas-Klinikums in Würselen eigenmächtig überhöhte Mengen an Beruhigungsmitteln verabreicht. Offenbar, so hat es das Gericht gesagt, weil er seine Ruhe haben wollte. Er habe den Patienten nur etwas Gutes tun wollen, sagte Ulrich S. zu seiner Verteidigung. Das Gericht hat ihm nicht geglaubt und sogar die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit sind die Ermittlungen natürlich noch nicht zu Ende, weil man fragt, ja, wie ist das möglich? Was ist mit denen, die mit ihm zusammengearbeitet haben? Warum ist da keiner eingeschritten? Kann es sein, dass niemandem der hohe Verbrauch dieses Narkosemittels aufgefallen ist? Das kann natürlich noch strafrechtliche Folgen haben. Die Ermittlungen dauern an. Aber nicht nur das geht weiter, denn möglicherweise haben wir es in diesem Fall mit dem größten Fall eines Serienmörders in der Geschichte der Bundesrepublik zu tun. Bis jetzt ist Nils Högel der Mann, der verurteilt wurde für eine Vielzahl von Morden, der die meisten Morde begangen hat. Aber im Moment gehen die Aachener davon aus, dass man hier mit bis zu 100 oder mehr Opfern rechnen muss, die auf das Konto dieses Mannes gehen. Die Ermittler haben Dutzende weitere Exhumierungen angeordnet. Auch in Köln werden Gräber geöffnet. Ulrich S. war nämlich vor seiner Anstellung in Würselen 7 Jahre lang im städtischen Krankenhaus in Meerheim angestellt. Die Staatsanwaltschaft hat die Verwaltung des Krankenhauses und die zentrale Klinikverwaltung in Köln durchsuchen lassen und Datenträger sowie zahlreiche Dokumente sichergestellt. Und sie hat weitere Exhumierungen auch in Köln angeordnete. Dazu muss man wissen, das habe ich auch nicht gewusst, das ist sehr interessant, über 10 Jahre nach dem Tod kann man immer noch bei einer Untersuchung von Knochen, also von sterblichen Überresten, eine Überdosierung der Narkosemittel feststellen. Für Sie heute ganz aktuell der Stand der Ermittlungen. Es gibt nicht so viel Neues, weil die Staatsanwaltschaft zum laufenden Verfahren wenig sagt. Bislang sind in Köln 7 Gräber geöffnet worden, um die Überreste von Menschen zu untersuchen, die im Krankenhaus Meerheim verstorben sind. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind weitere Exhumierungen in Köln in Vorbereitung. Und natürlich haben wir auch gefragt, was sind denn die Untersuchungsergebnisse dieser ersten Gräberöffnungen? Und da verweist der Sprecher der Staatsanwaltschaft eben auf die laufenden Ermittlungen. Deshalb könne man zu den potenziellen Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchungen noch nichts mitteilen. Tatort Krankenhaus, das ist unser zweites Thema bei True Crime Köln Live. Und dieses Thema bespreche ich mit meiner Kollegin Lena Heising. Sie ist Chefreporterin beim Kölner Stadtanzeiger. Und ihre Recherchen über einen anderen Serientäter im Krankenhaus sind mit dem 3. Preis beim Wettbewerb um den Deutschen Lokaljournalistenpreis belohnt worden. Herzlich willkommen, Lena Heising. Der Fall, über den du recherchiert hast und für den du diesen Preis bekommen hast, der spielt in Bethel, in einem evangelischen Krankenhaus. Und dort hat ein Assistenzarzt, Philipp G., über mehrere Jahre hinweg Patientinnen mit dem Narkosemittel Propofol betäubt, um sie anschließend zu vergewaltigen. Also es ist kein Mörder, aber wir haben es zu tun mit einem skrupellosen, brutalen Serientäter, der mindestens 32 Opfer im Krankenhaus vergewaltigt hat, und hinzu kommen mindestens 9 weitere Fälle außerhalb der Klinik. Die Ermittlungen gegen den Arzt haben begonnen, nachdem eine Frau Anzeige erstattet hat. Ihr ist etwas komisch vorgekommen. Lena, erzähl mal, wie ging es los? Was hat diese Frau der Polizei berichtet?
Ja, erstmal, ich glaube, das waren 34 Patientinnen. Ich hatte früher mal von 32 geschrieben und irgendwann auch mal von 29, weil die Opferzahl immer noch im Laufe der Ermittlung weiter gestiegen ist.
Man weiß es auch nicht genau, ne?
Nee, man weiß es nur bei den Frauen, von denen Videos existieren. Und weil du ja gerade gefragt hattest nach der Frau, die die ganzen Ermittlungen überhaupt ins Rollen gebracht hat, die hatte ich in meinen Geschichten, also meiner Berichterstattung, Lisa Oster genannt, deswegen nenne ich sie jetzt auch weiter so. Die Lisa Oster, die kam im Juli 2019 zum ersten Mal in das Klinikum Bethel in Bielefeld. Und dort ist sie einmal an einem Morgen aufgewacht und hat so eine Glasflasche im Bett gefunden bei ihr. Das war halt, und da stand Propofol drauf, die war aber auch noch voll. Und da hatte sie sich gewundert, hat davon ein Foto gemacht und hat danach eine Pflegerin geklingelt. Aber sie wusste nicht, was Propofol ist. Sie wusste auch nicht, dass es ein Betäubungsmittel ist. Und sie hat das dann der Pflegerin gegeben, die hat sich wohl gewundert und hat das dann mitgenommen. Aber was danach damit geschehen ist, weiß man nicht. Also danach war die Geschichte offenbar abgeschlossen. Dann ist die Lisa Oster, 2 Monate später, im September, ist sie wieder ins Klinikum Bethel gekommen. Und wieder auf die Neurologie. Ich meine, das hatte bei ihr was mit Ohnmachtsanfällen zu tun, aber das müsste ich auch nochmal nachgucken.
Ist egal.
Aber da hatte sie auch eine Bettnachbarin. Und dann ist um 22 Uhr plötzlich ein Arzt reingekommen. Das war der Philipp G. Und der hat gesagt, ja, die müssen ja morgen beide ins MRT, deswegen müsste er ihnen jetzt noch Zugang legen. Und dann hat er der Lisa Oster zuerst einen Zugang gelegt. Und die ist dann wohl direkt, weil er da halt auch was reingespritzt hat, bewusstlos geworden. Und er hat wohl ihre Bettnachbarin noch so gesagt, was ist denn hier los, was geht hier ab, wieso ist sie jetzt bewusstlos? Und da hat der Arzt wohl noch gesagt, ja, das sei halt die Frau Oster, die reagiert wohl so auf Kochsalzlösung, da ein bisschen empfindlich, und deswegen sei sie jetzt hier ohnmächtig geworden. Dann hat er der Bettnachbarin ebenfalls einen Zugang gemacht, und am nächsten Morgen sind die beiden Frauen aufgewacht und die haben sich nicht mehr daran erinnern können, wie dieser Arzt das Zimmer verlassen hat. Und dann hat sich die Lisa Oster daran erinnert, dass sie ja schon mal auf dieser Glasflasche aufgewacht ist, und hat dann ihrer Bettnachbarin ein Foto gezeigt. Und die war davon sehr verstört, weil das war eine Apothekerin, die wusste ganz genau, was Propofol ist. Und dann haben die beiden nach einer Pflegerin geklingelt und haben mir die ganze Geschichte erzählt. Die haben gesagt, das war doch total merkwürdig gestern. Da kam plötzlich um 22 Uhr noch ein Arzt rein und wollte einen Zugang legen. Und hier, ich bin ja schon mal auf dieser Glasflasche hier aufgewacht, was das eigentlich hier sollte. Und dann hat die Pflegerin hat gesagt, sie müsste sich erstmal setzen, hat sie auch getan, musste danach auch erst eine Stresszigarette rauchen. Und hat dann gesagt, ja, das jetzt kann ich mir auch einen Reim daraus machen, wieso der Philipp G. gestern um 22 Uhr überhaupt noch hier rumgesprungen ist, weil er hatte ja eigentlich schon ab Nachmittags Feierabend. Und dann ist die Pflegerin, der war das alles zu heiß, die hat gesagt, sie geht jetzt sofort zu ihren Vorgesetzten, hat sie auch gemacht. Die hat einen Oberarzt gerufen und der Oberarzt kam dann rein, hat sich das ebenfalls alles angehört, der war wohl auch einigermaßen erschüttert, ist danach rausgegangen und hat gesagt, er wird das jetzt einmal mit dem Chefarzt besprechen. Das hat er wohl auch gemacht. Aber danach dreht sich die Geschichte sehr. Weil dann kam der Oberarzt plötzlich wieder rein in das Zimmer und der hatte nicht den Chefarzt dabei, sondern er hatte den Täter dabei. Und hat gesagt, ja, das hätte sich jetzt geklärt. Die Frau Oster, die reagiert wohl komisch auf Vollstempelräter Kochsalzlösung, das hat alles seinen Sinn.
Also man merkt im Grunde von Anfang an, es gibt ein, ja, ein, man hat es zu tun hinter der Mauer des Schweigens mit einer Struktur, die da nicht an Aufklärung interessiert.
Nee, das wurde auch noch viel schlimmer, weil die Lisa Oster hat später ihrer Anwältin erzählt, die hat halt, sie hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Sie wurde wohl auch ein bisschen laut und hat gesagt, das kann ja doch nicht sein. Und die hat sich halt auch nicht mehr sicher gefühlt in diesem Krankenhaus. Sie hat gesagt, sie möchte nicht hier sein. Sie möchte nicht hier im Krankenhaus sein, wenn der nochmal Nachtdienst hat und so. Und die hat sich am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen lassen. Und sie hat schon den Ärzten mit rechtlichen Schritten gedroht und hat gesagt, sie kommt mit dem Anwalt wieder.
Und dann hat dann Anzeige erstattet.
Ja, und als sie das gesagt hat mit den rechtlichen Schritten, hat wohl, so hat sie später ihrer Anwältin erzählt, der Oberarzt gesagt, ob sie wirklich mit solchen Vorwürfen einem jungen Arzt die Zukunft verbauen möchte. Und die Lisa Oster ist tatsächlich zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet, aber damals noch wegen Körperverletzungen, weil sie wusste nur, dass sie einen Zugang gekriegt hat, den sie eigentlich nicht hätte kriegen sollen zu dem Zeitpunkt und dass sie da etwas reingespritzt hat, wo sie der Meinung ist, das war wahrscheinlich ein Betäubungsmittel. Aber sie hat auch noch nicht an eine Vergewaltigung gedacht damals. Sie dachte, das sei ein Perverser, der jetzt ihr die Kleidung hochgezogen hat und ein paar Fotos gemacht hat. Aber die Polizei hat dann wegen dem Verdacht auf Körperverletzungen angefangen zu ermitteln. Und diese Ermittlungen liefen auch ein bisschen schleppend.
Es dauert Monate bis zu einer Hausdurchsuchung. Du hast es eben gesagt, der Täter hat die Taten auch gefilmt. Bei der Hausdurchsuchung werden Datenträger sichergestellt, wo die Filme drauf sind. Trotzdem geht man erstmal nur von diesen zwei Fällen aus. Und obwohl alles auf dieser Festplatte, auf diesem Stick drauf ist, warum konnte man nicht sofort die Dimension erahnen, die dahinter stand?
Das weiß ich auch immer noch nicht ganz so genau. Ich habe oft versucht, da mit Leuten zu sprechen, aber Hintergrundgespräche waren schwierig. Also die Sache war ja, dass es waren 9 Monate vergangen, bis diese Durchsuchung kam. Und die haben im Spind dann halt diese verschlüsselte Festplatte gefunden. Und dann dauerte es noch eine Weile, weil er hat die sehr, sehr gut verschlüsselt. Ich hatte mal gehört, es sei wohl so gewesen, wenn man die versucht hätte zu knacken und man hätte es ein bisschen schlampig gemacht, dann hätten sich alle Daten gelöscht. Aber dort waren sortiert und auch in Listen alle Videos von allen Opfern. Also von denen er jedenfalls Videos gemacht hat. Er hat mit Sicherheit nicht von allen Opfern Videos gemacht.
Die Frage, die sich bei solchen Serientätern ja immer stellt, ist, was gibt es vorher für Anzeichen, wo man hätte skeptisch werden müssen? Wir haben ja über den Fall schon mal gesprochen vor 2,5 Jahren und da habe ich auch mit einem Facharzt für Anästhesie gesprochen, der dann sagt, eigentlich ist im Krankenhaus ein guter Kontrollmechanismus, weil man immer im Team arbeitet. Ne? Das ist ein Fall oder auch die anderen Fälle, wir nehmen da jetzt nichts vorweg, wenn ich das sage, wo man den Eindruck hat, die Täter haben es auch relativ leicht. Also gab es irgendwas, wo man hätte vorher schon skeptisch werden können?
Ja, auf jeden Fall.
Was
also
war das?
Der erste Verdachtsmoment war natürlich der Moment, wo Lisa Oster Anzeige erstattet hat. Das wussten ja auch die Chefs. Das hatte sie ja angekündigt, sie kam auch mit dem Anwalt wieder. Und danach, die hatten wir auch schon mal im Podcast, eine Betroffene namens Jasmin Mahler, die kam im Dezember ins Krankenhaus, also ein paar Monate später. Und der ging es richtig dreckig. Also die hatte einen Entzündungswert im Hirnwasser von 595, normal wäre 5. Der ging es schrecklich, der hat gesagt, sie meint, wäre für sie so gewesen, als würde jemand mit einem Messer neben ihr stehen und das immer wieder hier so in den Kopf rammen. Die hatte ebenfalls eine merkwürdige Erfahrung, weil sie nämlich, der Philipp G. hatte sie in einer zentralen Notaufnahme untersucht, danach kam er nachts in das Zimmer von ihr und ihrer Bettnachbarin und hat dann gesagt, er müsste hier jetzt noch die Zugänge spülen. Und dann hat er ihr was in den Zugang gemacht, sie ist bewusstlos geworden, die Bettnachbarin war wieder verstört, hat er ihr ebenfalls was in den Zugang gemacht. Und am nächsten Morgen haben sich die Frauen wieder nicht erinnert, wie der aus dem Zimmer gegangen ist. Und die haben auch wieder eine Pflegerin gerufen und haben gesagt, beziehungsweise da war es gar nicht nötig, weil die Pflegerin haben versucht, wir haben sie Jasmin genannt, die Jasmin zu wecken und haben erstmal eine Weile gebraucht und haben gesagt, ja, sie haben ja einen tiefen Schlaf. Und dann haben die beiden Frauen gesagt, das sei total merkwürdig, der Arzt hier, der uns beide in der zentralen Notaufnahme aufgenommen hat, der kam ja nochmal nachts rein, um Zugang zu spülen. Wieso war das eigentlich so? Und dann hat die Schwester gedacht, die hätte einen Albtraum gehabt. Und die hat gesagt, ja, der also wirklich ganz komisch. Ja, haben sie ja wirklich ganz komisch geträumt. Und dann hatte sie halt auch erzählt, dass sie noch so ein Bild im Kopf hatte, wo der sich halt auf ihre Bettnachbarin legt und dann zu ihr plötzlich rüberkommt. Und die haben wirklich gesagt, es sei ein Albtraum.
Und so strukturell, also Verbrauch von Medikamenten, ja. Schichten tauschen, Zahl der Fälle.
Ja, absolut.
Ich war ja vorher auch noch in einem anderen Krankenhaus, wo es sogar schon einen ganz konkreten Vorwurf gegen ihn gab.
Das stimmt, aber das kann man tatsächlich Bethel nicht vorwerfen, das wussten die, glaube ich, nicht. 2016 hatte der in einem Klinikum in Krefeld gearbeitet und da hat eine Patientin ihn angezeigt, weil sie gesagt hat, der hätte sie betäubt und danach sexuell missbraucht. Das Verfahren wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt und dann kam er nach Bethel.
Und was aber war auch in Bethel möglicherweise?
Viel. Also hat eine Patientin danach ausgesagt, die auch Opfer wurde. Sie hätte ja danach zum Chefarzt und zum Oberarzt gesagt, ja, da kam ja noch einmal nachts ein Arzt rein, der hat mir eine Infusion gegeben und dann habe ich zum ersten Mal so richtig durchschlafen können. Das war ja ganz, ganz toll. Und sie hatte ja so Schlafprobleme und ob sie einmal wissen könnte, was das für ein Medikament war, weil vielleicht in so einer niedrigeren Dosierung, ob sie das mal kriegen könnte. Und dann haben die sie wohl verwirrt angeguckt und haben gesagt, da ist kein Arzt reingekommen, das würde in der Akte stehen. Und hat sie gesagt, doch, doch, da ist einer reingekommen, der hat mir eine Infusion gegeben. Und die haben ihr halt nicht geglaubt. Oder es gab auch mal Situationen, wo eine Pflegekraft reinkam und ihn wirklich mit der Spritze in der Hand gesehen hat, wie er da gerade mitten in der Nacht vor einer Patientin stand. Aber der hat sich rausgeredet. Und er galt sowieso als ein bisschen schluffig und ein bisschen verpeilt. Das hat ihm auch geholfen, als er dann im Januar einmal erwischt wurde. Und das war da ging es um die Bettnachbarin von der Jasmin. Die war damals noch auf der Station. Und der Philipp G. hat sich Infusionen genommen und ein Tablett und er ging in das Patientinnenzimmer. Und keine dieser Pflegerinnen, die ihn dabei beobachtet haben, hat ihn gerufen. Und es war mitten in der Nacht. Fanden die beide merkwürdig und haben danach das auch gemeldet. Und dann wurde er auch tatsächlich zu seinen Chefs zitiert. Und die haben halt auch gesagt, am nächsten Morgen hatten da Patienten einen nicht indizierten Zugang. Und der hat gesagt, ja, er hätte sich da im Zimmer geirrt. Und dann haben die Chefs zu Protokoll gegeben, das wäre ja unmöglich, weil das ist ja Körperverletzung, wenn man jemandem einfach so einen Zugang gibt. Und er hatte danach auch Anweisungen, dass er war der einzige Arzt, der wohl wirklich Propofol verwendet hat, dass er kein Propofol mehr verwenden dürfte und überhaupt, dass er einfach nicht mitten in der Nacht im Patientinnenzimmer geht. Aber am Ende hat es nicht viel gebracht. Er hat danach noch 4 weitere Patientinnen mindestens vergewaltigt. Und ja, es gab auch Pflegerinnen, die ihm danach schon misstraut haben. Die haben teilweise in den Mülleimern geguckt, ob da irgendwelche Ampullen liegen. Und der Propofolverbrauch war halt auch hoch.
Also es gibt viele Indizien.
Man fasst
es kaum, wenn man sich das alles vor Augen führt. Dieser Fall ist eben nicht nur eben der Fall eines schlimmen Serientäters, sondern auch ein Fall, der Versagen dokumentiert. Das gilt auch für die Ermittlungen, über die wir noch sprechen. Was eben schon gesagt hat, lange gedauert, bis dann diese Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Dann passiert Folgendes, der Mann wird verhaftet und tötet sich selbst. Das heißt, er entzieht sich einer weiteren Verfolgung oder den weiteren Ermittlungen, denn in Deutschland gilt das Prinzip, gegen Tote wird nicht ermittelt. Das ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, in so einem Fall ein komisches Prinzip, finde ich, sage ich mal als Nicht-Jurist, denn es wird ja den Opfern überhaupt nicht gerecht. Also der Mann tötet sich, und bis dahin ist nur von 2 Fällen die Rede. Ja? Und wir wissen, es sind viel, viel, viel mehr. Und wenn jetzt wirklich man gesagt hätte, wir stellen die Ermittlungen ein, hätten die anderen Opfer ja nie erfahren, dass sie Opfer sind. Ne? Also es ist ein seltsames Prinzip, oder?
Zu dem Zeitpunkt wusste auch die Polizei, dass es so viel mehr Opfer gibt und die Staatsanwaltschaft ja auch. Grundsätzlich verstehe ich das Prinzip, dass man nicht gegen Tote ermittelt. Das ist ja klar, dass man keine Leiche vor Gericht stellen kann. Aber es ging da ja auch um System. Es ging ja auch darum, die Taten aufzuklären. Und das ist zu dem Zeitpunkt nicht wirklich geschehen. Und außerdem, es liefen ja trotzdem noch Anzeigen. Also die Frauen, die das wussten, es gab auch Frauen, die hatten gelesen, dass da sich ein Arzt in der zweiten Nacht der Untersuchungshaft umgebracht hat und dass ihm Vergewaltigung in dem Klinikum vorgeworfen wird, die sich danach bei der Polizei gemeldet haben und gesagt haben, ich hatte hier auch eine komische Situation mit dem Arzt, kann es sein, dass mir das auch passiert ist. Und die Polizei hat gesagt, ja, das stimmt, die sind hier in den Akten. Aber Polizei ist nicht proaktiv auf die Leute zugegangen, sondern die Frauen mussten sich selber melden.
Also die nicht auf den Gedanken gekommen sind, zur Polizei zu gehen,
die wurden nicht
haben
informiert.
Es nicht erfahren. Nein. Also die Polizei hatte die Filme mittlerweile ja gesehen, Nein. Sie konnte die Leute identifizieren
und die wussten nicht. Und es liefen mir auch dann Anzeigen von diesen Frauen, die selber proaktiv zur Polizei gegangen sind, gegen die Klinikleitung, gegen den Chefarzt und den Oberarzt, weil die dann halt diese Leute angezeigt haben, weil die gesagt haben, die haben uns nicht vernünftig geschützt. Und dass man die anderen Frauen nicht informiert hat, das war ja evident rechtswidrig. Der Täter hatte ja auch Geschlechtskrankheiten und man hat es den Frauen nicht gesagt.
Also das kommt noch dazu, sie hätten alle krank sein können, also dauerhaft.
Waren viele auch. Also wir hatten ja vorher über die Jasmin gesprochen. Die hatte Entzündungen im Unterleib, von denen sie monatelang nicht herausfinden konnte, was das war. Das war diese Geschlechtskrankheit, die sie da gekriegt hat.
Also es hat dramatische Folgen. Also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft hat ja gesagt, wir informieren die Opfer nicht, wenn sie nicht selber kommen, um kein Trauma zu erzeugen. Genau. Aber offenbar haben die Verantwortlichen mit keinem Experten gesprochen. Jeder Traumatherapeut oder Opferschutzbeauftragter hätte gesagt, das ist eine falsche Entscheidung. Aber aus den Akten kann man nicht lesen, dass die sich irgendwie rückversichert haben. Die haben das so aus dem Bauch mal so entschieden, die Frauen nicht zu informieren.
Ja, ich hatte mal mit der Anwältin von vielen Opfern drüber gesprochen. Viele haben sich von denselben Anwälten vertreten lassen. Und die hat wohl gesagt, ihr sei damals gesagt worden, weil sie hatte auch schon die Lisa Oster vertreten. Sie war die erste Anwältin, die an dem Fall dran war. Und ihr wurde wohl dann mal gesagt, dass man mit Traumatherapeuten gesprochen hätte und die hätten davon abgeraten, weil es besser wäre, wenn die Frauen das gar nicht erfahren. Und da hatte sie aber kein Vermerk zu einer Akte zugesehen, die Anwältin später, weil sie die Akten ja auch beantragt hat. Und sie hat mir gesagt, sie hätte da nichts gefunden. Und so oder so, der Täter hat ja auch nicht verhütet. Man wusste ja auch nicht, die Polizei wusste und die Staatsanwaltschaft wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob da eventuell Kinder entstanden sind. Das konnten die nicht wissen.
Eine Vergewaltigung bleibt nicht ohne Folgen, auch wenn sie betäubt erfolgt. Das muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klar sagen. Also da bleibt was in einem Opfer, in einer Frau, auch wenn sie gar nicht weiß, was geschehen ist. Also du hast das eben angedeutet, dass Schmerzen da sind, die man sich nicht erklären kann. Aber das muss man vielleicht nochmal klar sagen. Das ist ein Unbewusstes, was in einem drinsteckt, etwas Unbewusstes und was Folgen haben kann. Ne?
Ja, es gab mindestens zwei Frauen, die sich kurz danach keine Nähe mehr gut zulassen konnten und sich direkt nach dem Klinikaufenthalt von ihren Partnern getrennt haben. Wir sehen hier das Foto von Emma. Das war ein Opfer außerhalb des Klinikums. Und die Emma hatte immer Flashbacks. Und gerade in intimen Situationen, wo sie sich unwohl gefühlt hat, hat sie Flashbacks gekriegt von einem Bild, wo sie immer gedacht hat, das bildet sie sich ein. Weil das ist halt weil das wäre von ihrem Blickpunkt aus, von ihrer Couch bei ihr zu Hause. Und da sieht sie so einen nackten Männeroberkörper. Und sie dachte immer, sie bildet sich das ein, bis sie halt gehört hat, dass sie halt ein Opfer von dem Philipp G. war und diese Tat bei ihr auf dem Sofa geschehen ist. Und sie war halt betäubt und ist zwischendurch kurz mal wach geworden und dann immer wieder weggedämmert.
Das nordrhein-westfälische Justizministerium hat 2021 entschieden, dass die Staatsanwaltschaft in Duisburg den Fall übernehmen sollte. In Bielefeld hätte man den Fall am liebsten abgeschlossen und die Akten geschlossen. Hat sich dann durch diese Entscheidung der Umgang mit den Opfern verändert?
Ganz kurz, das war nicht nur Bielefeld. Also die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat das eingestellt, aber auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm. Das ging danach an die Generalstaatsanwaltschaft und die haben das auch eingestellt. Wobei man ja auch dazu sagen muss, die ganzen anderen Frauen, die nicht informiert wurden, die waren ja auch alle Zeuginnen in einem Ermittlungsverfahren, was da ja eingestellt wurde. Das war das Ermittlungsverfahren gegen die Ärzte. Und danach ging es nach Duisburg, nachdem sich das Justizministerium eingeschaltet hat. Und der Justizminister auch damals, das war der Peter Biesenbach, gesagt hat, das war evident rechtswidrig, was hier geschehen ist. Danach ging es ja nach Duisburg. Der Philipp G. hat sich im September 2020 das Leben genommen, also über ein Jahr später, im Januar 2022, haben die Polizisten zu all den Häusern von den Frauen geschickt und die informiert.
Also da wurden auch die Opfer informiert. Die
genau, danach hatte die Anwältin von Frau Oster sehr gut zu tun, weil die meisten Frauen haben ebenfalls sich den Anzeigen angeschlossen. Also was das angeht, hat Duisburg natürlich besser gearbeitet. Aber dann kommen wir noch auf den anderen Punkt, wo jetzt auch die Emma wieder ins Spiel kommt. Man hatte ja die ganzen Daten vor sich liegen. Die ganzen, alles Schreckliche, was der Philipp G. angestellt hat, hat er ja schön gefilmt und das war auf den Datenträgern. Und da waren auch Listen, wo es um Sexualpartner ging, aber auch um Vergewaltigung außerhalb des Klinikums. Und es gab auch Videos davon. Und diese Frauen hat auch die Staatsanwaltschaft Duisburg nicht informiert. Weil ich glaube, ich kann nur vermutmaßen, die hatten damals gesagt, als ich hatte mal im Oktober 2022, war das glaube ich, hatte ich die dann angefragt, also da hatten die den Fall seit einem Jahr. Da haben die gesagt, die Prüfung würde noch andauern. Auch ob da Sexualstraftaten geschehen sind, aber auch generell, es war halt nicht Teil des Verfahrens gegen die Ärzte, weil es war ja außerhalb des Klinikums. Und ich hatte dann halt irgendwann davon erfahren, habe einige Anfragen an die Staatsanwaltschaft geschickt. Die Staatsanwaltschaft hat sehr nett auf alle Fragen geantwortet, bis auf die, wo es um Frauen außerhalb des Klinikums ging. Das heißt, ich hatte einige Telefonate. Unsere Justiziarin hat mir geholfen, eine E-Mail aufzusetzen, wo klar ist, dass da eine Juristin hintersteht. Und irgendwann hat mir die Staatsanwaltschaft gesagt, ja, die haben wir noch nicht informiert. Dann haben wir darüber berichtet, zusammen mit Kontraste. Und dann war es mit der Prüfung doch nicht so schwierig. 2 Wochen später hatten die 16 Frauen identifiziert und 11 schon informiert.
Also man sieht, es hilft manchmal ein bisschen.
Genau, und man geht davon aus, 9 Frauen wurden auch außerhalb des Klinikums Opfer einer Vergewaltigung. Eine davon ist die Emma. Und ich hatte danach mal mit Emma gesprochen, weil die total sauer war, dass sie nicht schon 2020 informiert wurde, sondern halt erst 2 Jahre später. Und als sie dann gehört hat, es wurde mit Prüfungen argumentiert, dass es mit der Identifizierung schwierig sei, hat sie gesagt, das ist ja totaler Bullshit. Bei mir hatten der Philipp G. hätte ihren Führerschein abfotografiert, ihren Personalausweis, das war alles in den Daten, hat ein Video von der Vergewaltigung gemacht und diese Vergewaltigung fand bei ihr in der Wohnung statt. Also sie meinte, leichter als bei mir könnte man es eigentlich nicht haben.
Also wir sehen schwere Versäumnisse bei den Ermittlungen. Ich glaube, für viele ist natürlich dieses Krankenhausthema nochmal besonders interessant, weil das kann ja jeden auch treffen, ne? Oder einen Angehörigen. Wie fällt da dein Fazit aus? Also als wir damals gesprochen haben, waren ja noch so einige Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen waren. Es gab eine Anzeige gegen einen Chefarzt. Es gab Ermittlungen sogar wegen sexueller Belästigung und Nötigung gegen einen zweiten Arzt. Wie ist das ausgegangen? Wie ist das weitergegangen? Was ist über die Struktur des Krankenhauses zu sagen?
Das ist ein Verfahren, was sehr, sehr lange andauert. Das Verfahren also läuft immer noch. Aber es wurde mittlerweile Anklage erhoben. Diese Anklage geht gegen den Chefarzt, gegen den Oberarzt, auch beides Chefarzt und Oberarzt, der auch schon im Fall Lisa Oster informiert wurde. Das ist auch der Oberarzt, der bei ihrem Zimmer war, der ist jetzt angeklagt. Und der Chefarzt und der Pflegedienstleiter.
Und was ist der konkrete Vorwurf der Staatsanwaltschaft?
Beihilfe zu Körperverletzung durch Unterlassen. Die Vergewaltigungsvorwürfe, die waren vorher auch noch Teil des Verfahrens, sie wurden fallen gelassen.
Und wie fällt dein Fazit aus, jetzt ohne diesem Verfahren vorgreifen zu wollen, aber viele Dinge sind ja offensichtlich. Was ist dein Fazit, wenn du auf dieses Krankenhaus guckst, auf diese Struktur?
Ja, komplett unabhängig von diesem strafrechtlichen, das kann ich nicht beurteilen, das will ich auch nicht beurteilen, war natürlich so oder so ein moralisches Versagen. Also das gab auch später ein Gutachten, was von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben wurde, das zum Schluss gekommen ist, dass man mindestens 9 der Vergewaltigungen hätte verhindern können, wenn man vernünftig gearbeitet hätte. Also wenn man vernünftige Kommunikationsstrukturen gehabt hätte, wenn man den Hinweisen vernünftig nachgegangen wäre. Aber vieles ist halt versäumt worden. Zum Beispiel dieses eine Gespräch, was mal zwischen Philipp G. und seinen Vorgesetzten war. Das ist noch nicht mal in seine Personalakte gegangen, dass der in ein falsches Zimmer reingegangen ist und dort mitten in der Nacht Frauen zugänge gelegt hat. Ist nirgendwo aufgetaucht. Und dass diese ganzen Hinweise versandet sind, das wurde auch von dem Gutachten als Versagen von der Klinik gewertet. Man ist ja nirgendwo so wehrlos, du hast es ja schon vorher in deiner Anmoderation angesprochen, man ist ja nirgendwo so wehrlos wie in einem Krankenhaus. Da geht man ja wirklich hin und man gibt den Leuten halt sein Leben und seine Sicherheit in die Hand. Und da ist ja auch ein unfassbares Vertrauen, was man in die Ärzte hat und in die Pflegekräfte. Und ich glaube, es ist auch total schwierig, sich vorzustellen, dass so ein Retter also einer, der helfen sollte, so etwas Böses macht. Und die Jasmin hat auch immer gesagt, ja, der Engel in Weiß, so hatte ich es ja auch immer im Kopf. Und dieses Vertrauen hat der Philipp G. natürlich vollkommen zerstört bei diesen Frauen. Aber dieser Verantwortung für die Sicherheit dieser Frauen wurde auch die Klinik nicht gerecht.
Man fragt sich, sind das Ausnahmen, sind das Einzelfälle? Deshalb, der Name ist eben schon gefallen, lass uns mal kurz über den Fall Nils Högl auch sprechen. Das ist der bislang prominenteste Fall eines Serienmörders im Krankenhaus. Auch da gab es viele kritische Fragen zum Umfeld des Täters. Nils Högl wurde wegen 85 Morden verurteilt. Die Gesamtzahl an Taten war vermutlich noch viel höher. Auch da weiß man nicht alles. Högl wurde 2005 verhaftet. Aber auch da gab es ja Verdachtsmomente schon vorher. Also auch da gibt es die Frage an die Struktur. Wie fiel Högl zum ersten Mal auf? Was war da der Beginn der Ermittlungen?
Die Ermittlung kam spät, aber wann er aufgefallen ist, war früh, fünf Jahre vorher, glaube ich.
Also da sind auch viele Jahre zwischen der ersten Auffälligkeit und der Ermittlung, ich glaube 4 oder 5 Jahre. Wodurch fiel er auf?
Das war im Klinikum Oldenburg damals noch. Also der hatte erst im Klinikum Oldenburg gemordet als Pfleger und er war auf der Intensivstation. Und der Högl war eigentlich in vielen Sachen sehr durchschnittlich, ein bisschen schlampig, was die Pflege anging. Aber der konnte eine Sache wie eine Eins und das war reanimieren. Und da ist irgendwann aufgefallen, dass auf der Station, wenn der Högl Dienst hat, plötzlich sehr viele Leute reanimiert werden müssen. Und der erste wirklich große Verdachtsmoment, das war 2001. Das ist als das schwarze Wochenende in die Geschichte dieser Klinik eingegangen. Es war ein Nachtdienst von Samstag auf Sonntag, wo auf einer Station, wo der Högl Dienst hatte, 5 Leute teils mehrfach reanimiert werden mussten. Also es muss ein absolut schrecklicher Dienst gewesen sein. Die Mitarbeiter sind von Alarm zu Alarm gerannt, von Zimmer zu Zimmer und überall mussten die Leute reanimieren und am Ende sind 3 Patienten gestorben. Und dann ist später aufgefallen, dass der Högl bei erstaunlich vielen dieser Reanimationen immer direkt zur Stelle war, dass er immer als Erster da war. Und danach war dann großes Misstrauen gegenüber dem Högl. Es wurde auch später festgestellt, dass da viele Kaliumrückstände waren bei den Leichen. Also auch in so einer Höhe, die sich auch keiner erklären konnte. Und dann gab es auch eine Art Kaliumkonferenz, wo man gesagt hat, das wird jetzt besonders aufgewahrt und besonders verschlossen. Und der Pflegedienst, der musste eine Art Protokoll erstellen, wer wann wo war, damit man halt weiß, ob es jetzt der Högl gewesen ist. Und ab dann hat auch der Chefarzt dem Högl sehr misstraut. Dann gab es noch weitere Verdachtsmomente, wo ebenfalls er oft verdächtig erwischt wurde und der kam dann später weg von der Kardiologie. Der wurde zwangsversetzt gegen seinen Willen von der Intensivstation auf die Anästhesie. Und auf der Anästhesie war eigentlich entspannt, da haben die gedacht, der kann da wahrscheinlich nicht so viel anstellen, weil Aufwachraum passiert nicht mehr so viel, da ist ja eigentlich das Schlimmste vorbei. Und da musste man vorher eigentlich nicht so oft reanimieren, als dann der Högl auf die Anästhesie gekommen ist, dann musste man da plötzlich sehr, sehr oft reanimieren.
Also man muss das, glaube ich, nochmal sagen, er hat das Gift gespritzt, so hat er es auch vor Gericht gesagt, weil er hinterher die Leute reanimieren wollte. Der wollte der Held
sein. Das war ein absoluter Narzisst, das ist auch später in dem vor Gericht von den Gutachtern so beschrieben worden. Der hatte ein bisschen Selbstwertprobleme gleichzeitig und der hat sich halt wie der Held gefühlt, wenn er vernünftig reanimieren konnte. Und dann haben ihn die Leute auch bewundert, weil das konnte er. Also reanimieren konnte der super. In Notsituationen, das war so ein Hands-on-Typ, da hat er gut gehandelt. Und der war süchtig nach dieser Anerkennung und nach diesem High, was ihm so eine Reanimation gegeben hat. Und ihm war total egal, also dieser Preis für diese Leute, es ist in seiner Rechnung nicht aufgetaucht.
Und er hat, glaube ich, nachher gesagt, es war auch so wie so eine Sucht. Ne?
Also
er
musste
immer weitermachen, weil er dieses Gefühl wieder haben wollte.
Der hat wohl nach der Hochzeit und nach der Geburt seiner Tochter hat er wohl besonders viel gemordet, weil er hatte sich gut gefühlt und er wollte dieses gute Gefühl behalten und hat dann extra viel gemordet, damit er davon wieder sein Heil kriegt.
Wahnsinn. Wenn man zum Krankenhaus zurück, der hat dann sogar noch ein gutes Zeugnis gekriegt. Ne?
Genau, der ist irgendwann von der Anästhesie ist halt auch sehr aufgefallen. Da gab es auch einige Situationen, wo Pflegekräfte ihn halt in ungewöhnlichen Situationen erwischt haben und der hat wohl auch einmal eine Narkose gemacht für die Kardiologie, dann ist der Chefarzt gekommen und hat gesagt, der bringt dir die Leute um. Und dann ist er, hat er ein Angebot gekriegt, dass er entweder in den Hohl- oder Bringdienst geht oder dass er ein fabelhaftes Zeugnis kriegt, 3 Monate weiter Gehalt, ab sofort freigestellt und er geht. Und das hat er angenommen. Und dann hat wohl vorher sich noch der Betriebsrat zwischengeschaltet und hat gesagt, kann es nicht sein, dass es hier Zufall ist, dass er bei so vielen Reanimationen immer hier vorne dabei war. Und da hat der Arzt gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Und dann hat man ihn wegkomplimentiert. Und dann ging er von Oldenburg in das Klinikum Delmenhorst. Und in Delmenhorst hat man am Anfang gesagt, der ist ja ein toller Pfleger, richtig hands-on. Also der ist in Notfallsituationen sofort da gewesen, hat einmal in einer sehr kritischen Situation, wo ein Assistenzarzt völlig überfordert war, dem Patienten das Leben gerettet. Und dann hat man gedacht, reanimieren kann da wieder eins. Und dann hat er da weitergemordet in Delmenhorst, über mehrere Jahre hinweg.
Also es hat Jahre gedauert, bis dann von diesen immer mehr werdenden Verdachtsmomenten dann tatsächlich auch ein Vorwurf formuliert wurde, der dann auch die Ermittlungsbehörden in Gang gebracht hat. Also auch das kein Ruhmesblatt für alle Beteiligten. Es ist so, bei den meisten Serientätern im Krankenhaus oder bei vielen Serientätern im Krankenhaus weiß man nicht so gut wie bei Högel über die Motivation Bescheid. Also er hat dazu deutlich ausgesagt, es gibt viele Fälle, wo das wirklich total im Dunkeln liegt, warum Menschen so etwas machen. Wer so historisch in Köln interessiert ist, wird vielleicht Marianne Nölle schon mal als Fall wahrgenommen haben, müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Die war nicht im Krankenhaus, die war Altenpflegerin, aber es ist eine ähnliche Situation. Also jemand, dem man vertraut, der pflegt, der eigentlich dafür da ist, dass es einem gut geht, tötet Menschen. Sie ist wegen Mordes verurteilt worden, hat aber noch nicht mal die Taten zugegeben, geschweige denn etwas über ihre Motive gesagt. Also das ist bei Högel tatsächlich anders. Der hat dann doch ziemlich viel erzählt, aber bei vielen Serientätern weiß man es gar nicht, was sie dann so antreibt. Wir könnten auch dieses Thema noch sehr lange weiter berichten, weiter darüber erzählen. Der Arzt in Bethel, der Pfleger in Würselen und Köln, dann Nils Högel. Man könnte auch noch den Fall von Stefan Letter erwähnen, der 2006 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der sogenannte Todespfleger von Sonthofen, er tötete 29 Patienten mit Giftspritzen. Alle diese Serien sind verbunden mit Krankenhäusern, also mit diesen Strukturen, über die du gesprochen hast. Und man hat eben, wie gesagt, in allen Fällen den Eindruck, dass es die Täter sehr leicht hatten. Und da muss man natürlich dann mal fragen, sind Krankenhäuser ideale Tatorte für solche Leute?
Also für Serientaten schon. Das sieht man ja auch einfach an der Statistik. Also Nils Högel, momentan der schlimmste Serienmörder Nachkriegsgeschichte. Platz 2 wäre da Stefan Letter, den du gerade erwähnt hast. Momentan haben wir jetzt noch den Pfleger aus Würselen, der vielleicht nochmal alles toppt, was diese schreckliche Zahl an Opfern angeht. Ja. Und hier Philipp G. gilt als einer der schlimmsten Serienvergewaltiger der Nachkriegszeit. Das war natürlich alles in Krankenhäusern. Und ich glaube jetzt nicht, dass grundsätzlich mehr Mörder in Krankenhäusern arbeiten. Aber diese hohe Anzahl an Opfern, die hat man nur in Krankenhäusern. Das ist ja klar, weil wenn du jetzt 100 Leichen vor den Kölner Dom legst, es fällt schon auf, aber 100 Leichen im Krankenhaus, verteilt über 3 Jahre, 50% der Menschen sterben in Krankenhäusern. Also das ist einfach der ideale Ort, was das angeht.
Und große Dunkelziffern gibt es wahrscheinlich in diesem
Bereich. Sehr große Dunkelziffern. Ja.
Jetzt fragt man sich natürlich, wie groß ist die Gefahr? Ja? Also sind das Ausnahmen, sind das Einzelfälle? Und da wäre natürlich interessant zu wissen, ob denn die Krankenhäuser selber aktiv werden und was tun. Also diese Kontrollmechanismen verbessern, dass früher auffällt, wenn irgendwelche Arzneimittel in größerer Dosis verbraucht werden. Also wie ist so deine Erfahrung nach den Berichten? Weil wie reagieren diese Krankenhäuser? Führen die neue Mechanismen ein? Was machen die?
Na erstmal, ich glaube immer noch, wenn man sehr, sehr krank ist, dann ist das Krankenhaus der wesentlich sicherere Ort als außerhalb des Krankenhauses. Aber grundsätzlich natürlich, jedes Krankenhaus ändert danach etwas. Bethel hat auch eine Taskforce eingerichtet, hat Mitarbeiter geschult, was sexualisierte Gewalt angeht. Aber ich weiß ja noch, nach einem der Högel-Prozesse hat sich der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft in der Talkshow gesetzt und hat gesagt, und das, was damals da passiert ist, da können Sie uns glauben, das passiert nicht nochmal, das kann gar nicht nochmal passieren. Jetzt sind wir ja vorbereitet. Und jetzt hat man den Fall hier in Würselen. Also die machen natürlich schon was und die bereiten sich schon vor, aber es ist ja noch eher diese strukturelle Sache, die dem noch zugrunde liegt. Und das ist ja zum Beispiel, Also was natürlich diese schiere Anzahl an Opfern begünstigt, sind natürlich die Bedingungen in Krankenhäusern. Man hat es ja gehört, in Bethel hätte man 9 Fälle verhindern können, im Fall von Nils Högel sehr, sehr viele Dutzende. Wenn die Abläufe anders gewesen wären und wahrscheinlich auch, wenn der Personaldeckel ein anderer gewesen wäre. Weil wenn jetzt gerade eine Mitarbeiterin von Zimmer zu Zimmer hetzt, dann fällt das vielleicht und dann sieht sie einmal den Kollegen in einer komischen Situation. Dann erinnert sie sich danach und dann wahrscheinlich mehr dran, hat das auch eine größere Bedeutung, wenn der Tag an sich entspannt war. Aber wenn sie sowieso so im Stress ist und dann alles andere ausblendet, dann fällt das halt viel schneller wahrscheinlich hinten über.
Also Überlastung ist auch ein wichtiger Punkt in so einem
Fall. Genau. Es gab auch mal eine Studie, da wurden die Studienteilnehmer, sie sollten in einen anderen Raum gehen, also ein anderes Gebäude und einen Vortrag halten. Und die dachten, das sei das Thema der Studie. Und dem wurde aber unterschiedlich viel Zeit gegeben. Das waren alles Mediziner, meine ich. Obwohl, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber es war in einem Krankenhaus. Und wurde der ersten Gruppe gesagt, ihr habt ganz viel Zeit, geht entspannt rüber. Der zweite Gruppe wurde gesagt, ihr müsst schon jetzt los. Und der dritten Gruppe wurde gesagt, sie sind zu spät. Und bei allen Studienteilnehmern sind an einem Mann vorbeigekommen in einer Notsituation, der auf einem Boden lag. Und die Zahl der Helfenden ist sehr reduziert worden, je nachdem, wie gestresst die waren, jetzt zum Vortrag zu kommen. Also ich glaube, bei der ganz gestressten Gruppe waren es nur noch 10%, die geholfen haben, bei denen, die viel Zeit hatten, 63%. Deswegen, wenn jetzt alle total unter Strom stehen und alle total unter Stress, dann fällt sowas halt einfach weniger auf. Und dazu kam ja auch noch, oft sind diese Pfleger ja auch Leute, und auch der Philipp G. war so einer, die auch sehr beliebt sind, weil die viele Nachtschichten zum Beispiel übernehmen. Und ich glaube, es macht natürlich auch nochmal etwas aus, wenn man diese Personalknappheit hat und dann noch einen aus dieser knappen Personalsituation rausnehmen will, weil man denkt, vielleicht, ganz vielleicht, ist da irgendwas faul bei dem. Also, und dazu kommt ja auch noch, die Krankenhäuser sind ja profitorientiert. Und im Falle des Klinikums in Oldenburg war das ja auch viel, dass die ganz viel Sorge um den Ruf der Klinik hatten. Und weil da natürlich eine Menge Geld mit dranhängt. Und wenn man so viel Sorge um die Klinik hat, dann mildert das vielleicht ein bisschen diesen Aufklärungswillen, wirklich alles lupenrein aufzudecken. Das heißt, diese Strukturen, die sind ja immer noch da und die lassen sich halt auch nicht mit einer Taskforce einfach so beseitigen.
Kein gutes Wort zum Abschluss, aber es zeigt im Grunde, dass man weiter dran arbeiten muss und jeder auch so ein bisschen gucken muss, was in seinem Umfeld passiert. Dieses Phänomen, dass wir bei diesen Tätern es oft mit Menschen zu tun haben, die in ihrem Umfeld sehr beliebt sind, das muss man vielleicht, hast du jetzt angedeutet, muss man vielleicht nochmal sagen, der macht freiwillig Schichten, das sind Leute, die gemocht werden, das ist ein gängiges Muster bei allen Serientaten, kann man sagen, diese Leute sind in der Lage, ein Doppelleben zu führen und ihre Mitwelt zu täuschen. Also jeder von uns sagt, na, da so jemand lebt nicht in meiner Nachbarschaft, das kann gar nicht sein, so jemand kenne ich nicht. Aber man muss eben immer wissen, diese Täter sind dann eben, und je perfider und brutaler die Tat, desto stärker ist das der Fall, sie sind in der Lage, ihre Umwelt zu täuschen. Und das kann man, glaube ich, für diese Fälle im Krankenhaus auch so sagen. Das ist ein verbindendes Muster. Also Augen auf. Meine Damen und Herren, das war's. Erstmals True Crime Köln live in der Comedia. Und zum Abschluss sage ich immer, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss zusammen. Soweit die erste Aufzeichnung von True Crime Köln live aus der Kölner Comedia. Wir haben da noch hinter eine weitere Mauer des Schweigens geschaut. Der ehemalige Fahnder der Polizei, Helmut Simon, berichtet von den schwierigen Ermittlungen im Rotlichtmilieu und in der Stricherszene rund um den Altermarkt in den 80er Jahren. Die Aufzeichnung dieses Gesprächs werden wir im September ins Netz stellen. Bis dahin machen wir eine kleine Sommerpause. Am 12.09. geht es dann weiter. Ich wünsche schöne Sommertage, lasst es euch gut gehen, und weil man es nicht oft genug sagen kann, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.